Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETE Rechtsanwälten in Rostock. Guten Morgen, Steffen.
Guten Morgen, Dietrich.
Steffen, ich habe gleich mal was Aktuelles mitgebracht zum Thema Grundsteuer. Da gibt es ja verschiedene Modelle der Grundsteuer. Einmal das Bundesmodell und dann in ein paar Bundesländern separate, gesonderte Modelle. Das Bundesmodell lag dem BfH ja bereits schon vor. Wir hatten darüber auch berichtet und der BfH hat sich das angeguckt und geprüft und gesagt, das Ganze ist rechtmäßig, stimmt auch mit der Verfassung überein und die Kläger hatten somit verloren. Somit war also der Rechtszug der Finanzgerichtsbarkeit für die Kläger beendet und die haben jetzt Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Die Klage ist also anhängig in der Zwischenzeit und für diejenigen, die es interessiert, das Aktenzeichen ist 1 BVR 472 aus 26. Steffen, so wie ich das Bundesverfassungsgericht kenne, wird es ein wenig dauern, bis wir da eine Entscheidung haben. Ja. Ich warte noch auf ein Urteil. Da ist etwas 2017 eingereicht worden. Wir haben jetzt 2026. Also so ein paar Jahre kann man wohl darauf warten. Mal sehen, wie dann die Entscheidung sein wird. Dann ein weiterer Hinweis, das Bundesfinanzministerium hat sein Tool für die Kaufpreisaufteilung Grundstücke zu Gebäuden geupdatet. Sie werden das kennen, wenn ich ein Grundstück kaufe und darauf steht ein Gebäude, dann ist immer wieder die Frage, der Teil meines Kaufpreises, welcher entfällt denn da eigentlich auf das Grundstück, welcher fällt auf das Gebäude? Für den Steuerpflichtigen ist Gebäude meistens interessant, weil da kann ich etwas von meinem Kaufpreis dann auch abschreiben. Beim Grundstück gibt es keine Abschreibung. Deshalb brauche ich da eine Aufteilung, die also allen passt, vor allem eben auch dem Finanzamt. Und wie gesagt, das BMF hat ein entsprechendes Tool aufgesetzt, anhand dessen man das dann schon eher so aus Sicht der Finanzverwaltung eben aufteilen kann. Findet sich auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Ja, und dann hast du,
genau. Mindestlöhne in der Altenpflege. Wir hatten schon mal darauf hingewiesen, aber man kann gar nicht oft genug daran erinnern, dass zum 1. Juli die Mindestlöhne wieder steigen werden. Und zwar für Pflegehilfskräfte auf 16,52 Euro, für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 17,80 Euro und Pflegefachkräfte 21,03 Euro. Ein Hinweis sei mir gestattet. Wir haben viele Betriebe, die Haushaltshilfen leisten und die oft übersehen, dass dann, wenn die Haushaltshilfen mit den Betreuten dort motivierend, stabilisierend tätig werden, dass durchaus dann auch der Pflegehilfskraftmindestlohn gilt. Also da bitte ganz besonders darauf achten. Das ist also in meiner Praxis, habe ich eine ganze Reihe von Fällen, die eben auf diesem Grenzbereich für viel Frust sorgen, weil man hat ja gleich eine Mindestlohnunterschreitung, vorenthalten von Arbeitsentgelt, genau der ganze bunte Strauß, den einen dann das Hauptzollamt vorbeibringt. Ja, Entschuldigung für die kleine Lücke. Das Bundeskabinett hat das Medizinregistergesetz verabschiedet. Das mag auf den ersten Blick noch nicht so viel bedeuten, aber man weiß oder man muss wissen, dass es einige hundert medizinische Register für bestimmte Erkrankungen in Deutschland gibt. Und das eine Register weiß von dem anderen nichts und das führt zu einem erheblichen Informationsverlust. Diese Lücke möchte man schließen und die Fachleute versprechen sich dann wirklich auch einen Schub, was dann Therapie- und Diagnosemöglichkeiten angeht. Und eine Erinnerung, ich kriege viele Anfragen zu Minusstunden. Kann ich mit meinem Arbeitnehmer Minusstunden vereinbaren? Ja, kann man unter bestimmten Voraussetzungen. Natürlich nur dann, wenn man überhaupt ein Arbeitszeitkonto vereinbart hat. Das kann man also auch nicht anordnen, das muss man vereinbaren. So, dann muss für den Arbeitnehmer klar sein, dass wenn Minusstunden vereinbart sind, geht es immer um eine Vorwegleistung des Arbeitgebers, weil der quasi ja den Lohn vorfinanziert. Wirksam ist das Ganze nur, wenn das von vornherein zeitlich und umfänglich beschränkt ist. Und jetzt kommt die große Einschränkung. Eine Verrechnung mit Plusstunden oder mit normaler Arbeitszeit geht nur, wenn der Arbeitnehmer allein darüber entscheidet, in welchem Umfang negative Guthaben entstehen. Also wenn er sich quasi einen Haushaltstag nehmen kann. Nur dann spricht man überhaupt von Minusstunden. Also sonst bei fehlendem Arbeitsbedarf kann man Arbeitnehmer nicht in die Minusstunden schicken. Das geht nicht, weil das Beschäftigungsrisiko trägt nun mal allein der Arbeitgeber. So viel erstmal zum Thema Minusstunden.
Ja, vielen Dank. Und dann habe ich auch noch mal zwei Hinweise aus der steuerlichen Praxis, vor allem Steuern im Insolvenzbereich. Das ist immer wieder ein heißes Thema, vor allem wenn es da um die Umsatzsteuer geht. Wenn Sie da ein Thema haben sollten, also entweder Sie selbst von der Insolvenz betroffen sind oder ein insolvenznahes Unternehmen gerade beraten, holen Sie sich da professionelle Hilfe ins Haus. Ansonsten kann da viel schief gehen und das soll ja nicht sein. Ansonsten ein weiterer Hinweis, wir sind ja jetzt schon mitten im März 2026, die Zeiten laufen immer schneller, irgendwie Fristen kommen auch immer näher. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wenn man ein Vorsteuervergütungsverfahren für 2025 anstoßen möchte, das ist dann nur noch bis zum 30.06.2026 möglich. Und wenn man, also gerade wenn man es mit Drittstaaten zu tun hat, wenn man es mit EU-Staaten zu tun hat, ist die Frist bis zum 30.09.2026. Aber wie wir wissen, ne, die Zeit rennt und bitte dann rechtzeitig die Vorsteuervergütungsverfahren anstoßen. Ansonsten auch noch mal ein Hinweis für all diejenigen, die Steuerberater sind, die uns zuhören. Am Freitag, den, jetzt muss ich mal rechnen, 13.03. wurde kurzfristig darauf hingewiesen, dass Kombibilia ganz schnell geupdatet werden muss. Ansonsten kann man nichts mehr über Convivilia, also dann über das besondere elektronische Steuerberater-Postfach versenden. Man kann nur noch dann Nachrichten lesen, aber wie gesagt, versenden ist nicht mehr möglich, was natürlich ungünstig ist, wenn man eine Klage einreichen möchte oder sonst irgendwie Schriftverkehr mit den Gerichten auf den Weg bringen will. Also bitte bei Convivilia das auf den neuesten Stand bringen, dann sind Sie wieder einsatzbereit. Ja, das war es von unseren aktuellen Hinweisen. Kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen und da hast du uns was aus dem Zivilrecht mitgebracht, Steffen.
Ja, der große Aufreger der letzten Woche. Der Bundesgerichtshof hat sich erstmalig über Auskunfts- und Haftungsansprüche entschieden, die eine gegen das Coronavirus geimpfte Person wegen behaupteter Impfschäden gegen den Hersteller des Impfstoffs geltend gemacht hat. Dort gibt uns das Arzneimittelgesetz oder das Arzneimittelgesetz regelt, dass die Hersteller verschuldensunabhängig für schwere gesundheitliche Schäden haften, die auf die Arzneimittelanwendung zurückzuführen sind. Dabei wird gesetzlich vermutet, dass der Schaden durch dieses Arzneimittel verursacht worden ist. Da muss man aber erst mal hinkommen. Also die Gefährdungshaftung tritt nämlich nur ein, wenn das Arzneimittel entweder schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen oder die Behandlung auf fehlerhaften Produktinformationen beruht. Um diesen zweiten Fall ging das hier. Diese Umstände, dass die Behandlung auf einer fehlerhaften Produktinformation beruht, muss die geschädigte Person vollständig darlegen. Da gibt es also keinerlei Beweiserleichterungen. Und ja, es gibt einen Auskunftsanspruch, der aber eben nur gegeben ist, wenn diese Umstände vollständig dargelegt sind. Das OLG hatte noch verlangt, dass die Ursächlichkeit, also der Impfung für den Schaden, überwiegend wahrscheinlich sein muss. Also die Darlegung muss so geschaffen sein, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für das Gericht erkennbar ist. Genau da setzt der Bundesgerichtshof an und sagt, nein, das ist, die Anforderungen sind überspannt. Es reicht, wenn dargelegt wird, dass die Arzneimittel geeignet sind, den Schaden hervorzurufen. Also nicht überwiegend wahrscheinlich, sondern nur geeignet. Das war hier gegeben. Deswegen hat der Bundesgerichtshof die Sache an das OLG zurückgegeben. Der Auskunftsanspruch muss jetzt erfüllt werden. Und erst dann werden wir sehen, ob es tatsächlich einen Schadenersatzanspruch geben wird. Das wäre in der Rechtsgeschichte das erste Mal für diese Corona-Impfung. Ja, das war das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. März 2026 zum Aktenzeichen Römisch 6 ZR 335 aus 24.
Dann habe ich noch mal was aus dem Bereich der Grundsteuer mitgebracht. Jetzt geht es aber nicht ums Allgemeine, ob die Grundsteuer dann an sich verfassungsgemäß ist oder nicht, sondern um die Kompetenz der einzelnen Gemeinden, dann einen entsprechenden Hebesatz nehmen zu dürfen und bestimmen zu dürfen. Da hatten wir schon vor ein paar Wochen berichtet, dass Kollegen von uns beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erreicht hatten, dass die gesagt haben, dass grundsätzlich die Unterscheidung zwischen Wohngrundstücken und Nicht-Wohngrundstücken rechtswidrig sei. So etwas Ähnliches lag jetzt auch dem Verwaltungsgericht Düsseldorf für die Stadt Hilden vor. Düsseldorf wollte jetzt nicht so weit gehen, dass es grundsätzlich rechtswidrig sei, zwischen Wohngrundstücken und Nicht-Wohngrundstücken zu unterscheiden. Aber das Thema in dem Fall war, dass bei Nicht-Wohngrundstücken auch eine Mischnutzung möglich war, sodass eben auch auf einem sogenannten Nicht-Wohngrundstück grundsätzlich gewohnt werden könnte. Und da empfand man die höheren Hebesätze für die Nicht-Wohngrundstücke dann tatsächlich als wieder rechtswidrig und sah dann eben die entsprechenden Hebesätze der Stadt Hilden als unwirksam an. Also man sieht, das Hebesatzfinden der einzelnen Gemeinden ist dann doch nicht so einfach und kann, wenn man dagegen vorgeht, gerade wenn es eben um Unterscheidungen geht, die keinen sachlichen Grund dahinter haben, dann zu einer Rechtswidrigkeit führen. Heißt aber nicht, dass es am Ende dann keine Grundsteuer gibt. Die Stadt muss sich jetzt hinsetzen und dann eben ein ordentliches System aufsetzen und dann werden entsprechende Grundsteuern dann doch wieder anfallen. Das ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorfs vom 10. März 2026 gewesen. Aktenzeichen 5K7062 aus 25.
Ja, dann habe ich jetzt zwei Urteile aus dem Bereich Arbeitsrecht mitgebracht. Das erste ist vom Bundesarbeitsgericht. Es ging um eine Probezeitkündigung, an der Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte zu beteiligen waren. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass eine fehlerhafte Beteiligung des Gleichstellungsbeauftragten für sich die Unwirksamkeit der Kündigung noch nicht begründet. Das war hier so der Fall. Allerdings für eine ordnungsgemäße Beteiligung des Personalrates ist es erforderlich, dass die Stellungnahme des Gleichstellungsbeauftragten diesem vorliegt. Das war ja nicht der Fall. Also war die ganze Kündigung wegen rechtsfehlerhafter Beteiligung des Personalrats unwirksam, quasi über Bande gespielt. Ja, das war das Urteil des BAG vom 30.10.2025 zum Aktenzeichen 2 AZR 177 aus 2. Ja, und das zweite Urteil, das ist von mir selbst erstritten. Der eine oder andere weiß aus den vorangegangenen Veranstaltung, dass ich ein Faible habe für Sozialkassenverfahrensstreitigkeiten habe und dass die Urlaubskasse des Baugewerbes sehr viele Unternehmen in Anspruch nimmt, von denen sie der Meinung ist, dass es ein Baubetrieb ist. So auch hier in dem Hauptsacheverfahren hatten wir uns verglichen auf eine bestimmte Zahlung und nach einer ganzen Weile meinte die Urlaubskasse des Baugewerbes, wir wollen ja auch noch Zinsen haben für diese Forderung, die dann in dem Umfang, wie wir sie vergleichsweise anerkannt haben. Dazu muss man wissen, dass Verzugszinsen in dem Zusammenhang entstehen in Höhe von 0,9% pro Monat. Also es ging um richtig Geld. Das Arbeitsgericht Berlin hat sich das angeguckt und hat gesagt, der Anspruch ist verjährt. Die Urlaubskasse meinte zwar, die Verjährung rechtzeitig durch eine Beantragung des Mahnbescheids gehemmt zu haben. Da sagt das Arbeitsgericht Berlin, nein, darauf kommt es nicht an. Mit Blick auf § 217 BGB kommt es nämlich darauf an, ob die Hauptforderung schon verjährt ist. Ja, das war lange, also auch weit über 6 Monate nach Abschluss dieses Vergleichs, dass die Urlaubskasse auf die Idee gekommen ist. Die Hauptforderung war schon verjährt. Und die teilt halt das Schicksal auch mit der Nebenleistung. Auch die Nebenleistung, also die Zinsforderung, war verjährt. Überraschend für mich und für alle andere auch, das Arbeitsgericht Berlin hat sich also überhaupt nicht darum geschert, was ein Tarifvertrag zur Verjährung von Zinsforderung geregelt ist, sondern das ganz einfach nach dem BGB gemacht. Das Urteil ist rechtskräftig. Wir werden sehen, wie das jetzt in der Zukunft mit den Zinsforderungen weitergeht. Also das Urteil, das ich jetzt wie eine Monstranz vor mir hertragen werde, ist vom 3. Februar 2026 zum Aktenzeichen 65 CA 80393 aus 23. So, und jetzt hast du noch was.
Genau, zum schönen Abschluss habe ich nochmal eine steuerliche Entscheidung, muss ich sagen. Es ist dann nur ein Beschluss in Anführungszeichen. Es geht um die private Nutzung betrieblicher Pkw. Da gab es bisher schon Entscheidungen dazu, was ist denn, wenn ein Fremdgeschäftsführer, hier also bei einer GmbH, solch einen betrieblichen Pkw nutzt? Haben wir denn da eine private Nutzung auf den ersten Blick, nach dem ersten Anschein, ja oder nein? Da hatte der 6. Senat des BfH in einem Urteil schon gesagt, wenn es eine Vereinbarung zwischen der GmbH und dem Fremdgeschäftsführer gibt, in dem gesagt wird, du darfst diesen betrieblichen Pkw nicht für private Zwecke nutzen, dann sagt der erste Anschein, tja, dann haben wir auch keine private Nutzung und dann haben wir auch kein lohnsteuerliches Thema grundsätzlich. Jetzt war die Frage in der aktuellen Entscheidung, kann ich denn diese Entscheidung des BfH, die vorher gefällt worden ist, auch auf einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer anwenden. Und da hat der erste Senat jetzt des BfH gesagt, nein, denn die Situationen sind unterschiedlich. Ein Fremdgeschäftsführer, der unterliegt der Überwachung der Gesellschafter und da gibt es auch unterschiedliche Interessen, sodass man, also wenn es dann eben eine entsprechende Vereinbarung gibt, die wird dann bestimmt auch überwacht werden, dass keine Privatnutzung vorliegt. Anders ist es natürlich hier, wenn ich einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer habe, der sich praktisch selber überwachen muss. Da habe ich keine Interessenkonflikte irgendwie und ich habe keine Überwachung. Von daher wurde jetzt gesagt, wenn es einen betrieblichen Pkw gibt und ich einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer habe, dann sagt der erste Anschein, dieser wird auch privat genutzt, was dann eben dazu führen wird, dass die Privatnutzung zu einer verdeckten Gewinnausschüttung einer VGA führen wird, kein Arbeitslohn, sondern eine VGA, und die ist dann entsprechend dann auch auf Ebene des Gesellschafters zu besteuern. Ganz kurzer Hinweis, weil einer der Richter, der an diesem Beschluss da mitgewirkt hat, das in der Literatur auch schon kommentiert hat, der meinte, bei einem Einzelunternehmen müsste man ähnlich vorgehen. Da gibt es ja nur den Einzelunternehmer, der seinen betrieblichen Pkw hat. Da würden wir dann aber nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung, sondern zu einer Entnahme kommen. So, aber jetzt hier zur GmbH mit dem Alleingesellschafter-Geschäftsführer. Das war der Beschluss des BfH vom 17. Dezember 2025, Aktenzeichen Römisch 1 B17 aus 24. Tja, und damit war es das wieder für diese Woche. Steffen, vielen Dank, dass du dabei warst mit so spannenden Urteilen und Hinweisen. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Immer wieder gern. Dann bis nächste Woche.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.